Ich habe mich auf eure Gemeinde gefreut und Manfred bat mich heute früh doch ein paar Worte noch etwas anderes zu sagen. Das werde ich jetzt auch gerne machen. Ich habe die letzten 12 Jahre zuerst in Bayern und dann im Süddeutschen Verband und dann im Norddeutschen Verband die Abteilung Frauen geleitet. Eine der Aufgaben war in dieser Zeit die Arbeit für und mit unseren Alleinstehenden, also die Single-Gruppe in unserer Kirche. Und es war für mich eine sehr bereichernde Zeit, mit den Singles zu arbeiten, Veranstaltungen zu machen. Im Laufe dieser Zeit musste ich das aber dann abgeben, weil andere Aufgaben kamen. Diese andere Aufgabe war der Fachbeirat sexueller Gewalt begegnen. Da war ich vorher schon dabei. Hans Gerhard verstarb dann und wurden die Aufgaben anders verteilt und es geht halt nicht alles. Und so fiel es mir damals wirklich schwer, die Single abzugeben. Das war so der kleine Teil, also ich meine, die ganze Abteilung konnte ich ja nicht abgeben, aber eben einen Teil in diesem Bereich. Aber ich muss euch sagen, es ist eine sehr wichtige Aufgabe, vor allem auch zu bestimmten Zeiten Veranstaltungen zu machen für Menschen, die alleine leben, wie zum Beispiel Silvester oder Ostern oder Pfingsten, sodass Leute, die letztendlich gleichgesinnt sind, ähnliche Probleme haben, ähnliche Erlebnisse haben, sich zusammentreffen dürfen. Und das war eben so ein Teil meiner Arbeit. Mittlerweile bin ich jetzt im Ruhestand, endgültig seit Anfang diesen Jahres. Und es ist gut und schön. Es heißt immer, es gibt den Rentnerstress. Es gibt ihn tatsächlich, den Rentnerstress. Man möchte es nicht glauben. Es ist so. Aber nichtsdestotrotz bin ich heute gerne bei euch in der Gemeinde und ich freue mich, dass die Gemeinde so gefüllt ist. Ich selbst bin in der Gemeinde Penzberg, früher eine blühende Gemeinde. Ja, zum Ende des Gottes sind wir manchmal 30 und es ist so traurig und es beschäftigt mich und es belastet mich auch, dass es so ist. Und deshalb freue ich mich so, dass bei euch heute so viele Geschwister und Gäste da sind und ich möchte euch einfach begrüßen zu einem wunderbaren Sabbat, den wir gesegnet erleben dürfen. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen, es fiel mir extrem schwer, mich auf einen Punkt direkt zu konzentrieren. Ich habe 2 Bibeltexte mitgebracht. Der erste, zu dem sage ich nicht, wo er steht. Das werden wir später noch sehen. Der erste Text ist, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Und der zweite Text, den ich jetzt vorlesen werde, den hatte Dani Canedo, die neue Leiterin der Abteilung Frauen ist, dieses Jahr mit dem Material des Frauengebetstages weitergegeben. Dieser Text steht in 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 4 und ich lese ihn jetzt nach der Neues Leben Bibel. Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm, so sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott, unseren Erlöser, Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das ist ein Text, der mich wirklich beschäftigt. Ich lese ihn nochmal nach der Luther. Da steht, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmlichkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was steht in diesem Text? Es steht in der Neues Leben, Timotheus fordert uns auf. In der Luther-Übersetzung heißt es, ermahnt uns. Für alle Menschen und für die Herrschenden und für alle Obrigkeit zu beten. Fürbitte zu leisten und dankbar zu sein. Also, ich meine, ich bin so aufgewachsen und ich habe es auch gelernt, dass man für die Regierungen betet. Aber ganz ehrlich, jetzt ist es mir noch mehr bewusst, wie wichtig es ist, für sie zu beten. In diesem Bibeltext steht, damit wir ruhig und friedlich leben können und weil es Gott wohlgefällig ist und weil unser Erlöser und Heiland möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Also dieser kleine Text, was der für Aussagen hat. Es geht um die Rettung von Menschen. Jesus selbst redete mit seinen Jüngern darüber, das lesen wir ganz am Ende von Matthäus 28. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also das ist das Zentrum unseres Christenlebens. Wir haben in der Lektion vorhin in dieser Runde auch ganz intensiv über dieses Thema gesprochen. Wenn ich jetzt so die vergangenen Jahre Revue passieren lasse, dann sehe ich Dinge wie die Flüchtlingskrise. Es wird immer von Krise gesprochen. Die Flüchtlingskrise. So viele Menschen sind zu uns gekommen in unser Land und haben dadurch hat sich so viel verändert. Dann die Klimakrise, auch da wird von Krise gesprochen, wo man noch gar nicht weiß, wo uns das alles hinführen wird. Oder die Corona-Krise, also ihr seht, es kommt eine Krise nach der anderen auf uns zu. Und die eine ist noch nicht zu Ende, dann kommt schon wieder die nächste Krise. Wenn ich nur über die Corona-Krise, über die Corona-Zeit nachdenke, was ist in dieser Zeit alles passiert? So viele Menschen sind krank geworden, viele sind gestorben, viele Geschäfte, viele Firmen mussten schließen, viele Menschen wurden arbeitslos. Kinder konnten nicht mehr unbeschwert aufwachsen. Senioren vermissten ihre Familien, weil sie sie nicht besuchen durften. Depressionen plagten und plagen auch heute junge Menschen und ältere Menschen. Es gab eine Aufspaltung in geimpft und ungeimpft. Und das ging durch die ganze Bevölkerung und machte vor unseren Gemeinden nicht Halt. Und ich denke mir, wie entsetzlich ist es, dass wir solche Dinge, dass sie uns so beschäftigen, dass wir andere Dinge ganz vergessen. Vielleicht in den Hintergrund rücken. Sagen wir es mal so, dass sie in den Hintergrund rücken. Und ganz schlimm jetzt der Krieg, der ja gar nicht so weit weg ist von uns. Also die nächste Krise und das wird noch viel nach sich ziehen. Also wir wissen noch gar nicht, was da alles kommen wird. Und es ist so viel Leid und so viel Elend. Es ist herzzerreißend, wie Familien auseinandergerissen wurden, weil die einen hierher flüchteten und die Männer dort in den Krieg ziehen mussten. so viel Leid und Elend auf beiden Seiten. Denn es gibt da und dort Familien, die ihren Vater, ihren Ehemann, ihren Sohn verloren haben. So viel Leid auf beiden Seiten. Und die Unsicherheit, gibt es ein Wiedersehen mit denen, die sie verlassen mussten. Also mein Vater selbst war im Zweiten Weltkrieg. Er hat sehr wenig darüber gesprochen, was er erlebt hat. Ich weiß nur, dass er erzählt hat, dass er im Schützengraben war und sie auf der anderen Seite, gar nicht weit weg, die anderen gesehen haben. Und er hat erzählt, sie waren sich alle einig, sie möchten sich nicht gegenseitig töten. Sie möchten alle wieder nach Hause kommen. Das war das, was mein Vater erzählte. Er hat überlebt. Er kam heim. Und das, worüber ich jetzt gesprochen habe, also ich glaube, manchmal haben wir ein ungutes Gefühl. Wir wissen ja auch nicht, was auf uns zukommt und was passiert. Aber es gibt so viele Menschen, die haben Ängste. Sie wissen nicht, was kommen wird, wie sie finanziell alles überstehen werden. Umso wichtiger ist es, dass wir für diese Menschen beten. Es gibt viel zu beten. Und der Einzige, der uns wirklich in dem Ganzen eine Hoffnung schenken kann, ist Jesus Christus. Er selbst sagte ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir kennen diesen Ausspruch. Andere Menschen kennen ihn gar nicht. Jesus hat die Welt überwunden und er kennt unsere Angst und er nimmt unsere Angst ernst. Und jetzt möchte ich den zweiten Bibeltext dazu nehmen, den ich als ersten genannt habe. Denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Diese Textstelle beeindruckt mich sehr, vor allem das, was darum herum steht. Da geht es um Wasser. Wasser hat viele Gesichter und ich weiß nicht, wie eure persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse mit Wasser sind. Also wir mussten zum Beispiel vor 2 Jahren einen Keller auspumpen, der voll Wasser, also so hoch voll Wasser gelaufen ist, weil es nicht mehr aufhörte zu regnen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wo Wasser überall durchkommen kann, wo es durchsickert, das drückte sich aus den feinsten Fugen, es drückte sich durch das alte Mauerwerk hindurch. Wasser hat so eine Kraft und Macht, es kommt überall durch, wenn es will. Und unsere einzige Chance war wirklich, dass es endlich mal aufhört zu regnen, dass wir das Wasser rausgebracht haben aus dem Keller. Oder ich denke an die Überschwemmung im vergangenen Jahr im Ahrtal. Was da alles passiert ist, was das Wasser für eine Kraft und Gewalt hatte. Oder im Jahr 2004, kurz nach Weihnachten, als der Tsunami kam. Der Tsunami, der alles platt gemacht hat und 230.000 Menschen dabei gestorben sind. So eine Kraft und Macht, eine verheerende Wirkung kann Wasser haben. Wasser kann aber sehr angenehm sein, wenn der Durst gelöscht wird, wenn es erfrischt, wenn man duschen oder baden kann. Oder wie wohl fühlt sich ein Baby, und ich sehe auch gerade, ihr habt ein Baby hier in der Gemeinde, wie wohl fühlt sich ein Baby, wenn es im warmen Wasser gebadet wird. Es kennt dieses Gefühl ja vorher aus Mutterleib. Es wächst heran im Wasser. Gott lässt den Menschen im Wasser aufwachsen. Oder wie schön ist es, wenn ein Bach plätschert oder wenn man am Meer Urlaub macht und baden kann und man das Meerrauschen hört und die Wellen sieht. Das angenehme Wasser oder das lebenswichtige Wasser, wenn wir zu trinken haben, wenn die Tiere Wasser bekommen, die Pflanzen ohne Wasser nicht wachsen können, Obst und Gemüse gedeiht oder in der Wüste die Oase, an der Pflanzen wachsen. Wasser hat so viele Gesichter. Es kann gewaltig sein, es kann vernichtend sein, es kann kraftvoll sein, aber genauso auch sanft, beruhigend, erfrischend, wohltuend und lebensspendend. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, gleich auf der ersten Seite steht: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde aber war wüst und öd, finster war es über den Wassern und der Heilige Geist schwebte über der Wasserfläche. Also gleich im zweiten Vers der Bibel wird über das Wasser gesprochen und über den Geist Gottes. Und der Wasserkreis schließt sich für mich in der Offenbarung. Du hast heute früh schon so einen schönen Text vom Wasser gesprochen, gelesen aus der Offenbarung. Offenbarung 21, Vers 1, da steht: Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Also auch in der Offenbarung wird über das Wasser gesprochen. Und dazwischen, vom Anfang bis zum Ende der Bibel, gibt es ganz viele Begebenheiten über das Wasser, ob das das Volk Israel war, das durch das Wasser gehen sollte und das Wasser sich teilte, die Frau am Jakobsbrunnen, die Taufe Jesu, die Stillung des Sturms, ganz viele verschiedene Begebenheiten. Aber jetzt möchte ich einen Text nehmen, der mir einfach nur gut tut. Und zwar würde ich das gerne mit euch zusammen lesen. Im Hesekiel 47. Ich lese euch nur mal einen kurzen Teil vor. Dann brachte der Mann mich zurück zum Eingang des Tempels. Dort sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels Wasser hervorströmte und nach Osten floss, denn die Vorderseite des Tempels zeigte nach Osten. Das Wasser südlich des Altars floss hinab. Hesekiel hat eine Vision. Diese Vision beginnt schon im Kapitel 14 und dieser Mann führt ihn zu verschiedenen Stationen. Und er führt ihn zum Tempel und unter der Tempeltür fließt Wasser heraus. Und der Mann hat eine Messschnur dabei. Diese Messschnur hat 1000 Ellen, also 1000 Ellen sind 500 Meter. Und so gehen sie voran. Und zuerst fließt das Wasser ganz ruhig. Und der Mann misst 500 Meter und führt Hesekiel weiter durch das Wasser. Und dann ist das Wasser knietief. Vorher war es nur knöcheltief. Und nach weiteren 500 Metern reicht ihm das Wasser bis zur Hüfte. Und nochmal nach 500 Metern ist es ein Strom. Und Hesekiel kann nicht mehr gehen, sondern er muss schwimmen. Habt ihr mitgerechnet, es waren, wie viele Meter das jetzt waren oder wie viele Ellen? Es waren 4000 Ellen, also 2000 Meter oder 2 Kilometer. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bin jetzt in Nymphenburg, in der Gemeinde, in der Tizianstraße. Was sind denn 2 Kilometer von hier aus so mit dem Auto gemessen? Ich dachte mir, okay, Marienplatz, wie weit ist es zum Marienplatz? 7 Kilometer. Also passt nicht. Münchner Freiheit von hier aus mit dem Auto, 6 Kilometer, passt also auch nicht. Rotkreuzplatz, 1,3 Kilometer, ist zu kurz. Hauptbahnhof, 4,5, ist zu weit. Botanischer Garten, ist ja auch nicht weit weg, 3,7 Kilometer mit dem Auto, auch zu weit. Schloss Nymphenburg, 1,8 Kilometer. Dantebad, 1,4 Kilometer. Okay, dachte ich mir, Schloss Nymphenburg. Wenn man zu Fuß geht, eine bestimmte Richtung, kommt man so auf 2 Kilometer. Also Schloss Nymphenburg passt sogar vorne mit dem Kanal. Das heißt, auf der Strecke von hier bis zum Schloss Nymphenburg hat sich dieses Wasser, das unter der Türschwelle des Tempels durchgekrochen ist, entwickelt bis zu einem reißenden Fluss, der so tief war, dass Hesekiel nicht mehr stehen und gehen konnte, sondern schwimmen musste. In dieser Zeit hat sich diese Fließgeschwindigkeit ja auch verändert. So, jetzt, wenn du dich fragst, was mir an diesem Text so gut tut. Also bis dahin kann man jetzt ja eigentlich nicht sagen, was mir wirklich gut tut. Aber diese Vision ist hier ja noch nicht zu Ende. Und ich möchte euch jetzt gerne mitnehmen, dass wir diesen Text lesen. Ich lese ihn euch vor. Die ersten zwei Verse hatte ich, den ersten Vers hatte ich schon gelesen. Ich lese also ab dem Vers 2. Der Mann brachte mich durch das nördliche Tor und führte mich außen herum zum äußersten östlichen Tor. Dort sah ich, dass das Wasser aus der südlichen Seitenwand herausfloss. Der Mann hatte eine Messrute in der Hand und ging nach Osten, und er maß 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zum Knöchel. Er maß weitere 1000 Ellen und ließ mich wieder durch das Wasser gehen. Diesmal ging es mir bis an die Knie. Er maß noch einmal 1000 Ellen ab und ließ mich wieder hindurchgehen. Das reichte mir bis zur Hüfte. Dann maß er noch einmal 1000 Ellen. Und da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden. Man konnte nicht mehr hindurchgehen. Und er fragte mich, hast du das gesehen, Menschenkind? Also er kam an nach diesen 2 Kilometern und der Mann sagte zu ihm, hast du das gesehen, Menschenkind, was in diesen 2 Kilometern, in diesen 4000 Ellen passiert ist? Und dann geht es weiter. Dann führte er mich am Flussufer entlang wieder zurück. Also sie sind nicht da stehen geblieben, sondern sie sind wieder zurückgegangen. Und das begeistert mich. Sie gehen zurück. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten in die Araba und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Ich weiß nicht, wer schon mal am Toten Meer war. Ich war schon mal am Toten Meer. Und du kannst eigentlich nicht schwimmen, weil du immer in diesem Salzwasser oben aufliegst. Dieses Wasser mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und macht das Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser fließen wird, dort wird alles leben. Von Engedi bis nach En-Eglaim werden Fischer am Ufer des Toten Meeres stehen und fischen. Also wenn man am Toten Meer war, man kann sich nicht vorstellen, dass es das geben wird. Aber es steht über das Tote Meer. Man wird dort die Netze ausspannen. Alle Arten von Fischen werden es erfüllen, so zahlreich wie im Mittelmeer. Doch die Teiche und Lachen daneben werden nicht gereinigt werden. Sie sollen der Salzgewinnung dienen. Auf beiden Seiten des Stromes werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Also es verändert sich die Vegetation seitlich des Flusses. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken. An ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen. Denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Dieser Text tut mir so gut. Und wenn ich auf das Weltgeschehen sehe, wenn ich auf die Gemeindesituation sehe, dann denke ich mir, dieses Wasser hat den Flusslauf verändert in einer kurzen Zeit, also in einer kurzen Strecke von 2 Kilometern, von einem Rinnsal, das sich durchdrückte, bis zu einem Fluss, in dem man nicht mehr gehen und stehen konnte und schwimmen musste. Sehen wir die Kraft und die Macht des Wassers, das aus dem Tempel kommt? Was alles passiert ist während des Laufes, dass sogar das Salzwasser zu einem süßen Wasser wird. Und dass die Bäume wachsen und dass sie Früchte tragen werden. Und weshalb ist es so? Denn ihr Wasser, das sie trinken, fließt aus dem Heiligtum, aus dem Tempel. Ich möchte so gern diese Vision Hesekiels für mich in Anspruch nehmen. Das tut mir gut. Es gibt mir Hoffnung, heute und jetzt, in dieser Situation, in der wir leben. Das lebendige Wasser, das zum Beispiel auch im 1. Mose Kapitel 2 steht, da heißt es, ein Fluss entsprang in Eden, der den Garten bewässerte und sich dann in 4 Arme teilte. Und das geht dann bis zum Euphrat und Tigris, sind 2 dieser 4 Arme. Und sogar in der Offenbarung nochmal wird darüber gesprochen, im Kapitel 22, die Verse 1 und 2. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens. Also es handelt sich um das Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt. Also auch die Offenbarung spricht davon. Und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt, auf beiden Seiten des Flusses je ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Also das, was in Hesekiel steht, diese Vision, die er hat, wird nochmal angesprochen in der Offenbarung, auf der letzten Seite der Bibel. Dieses lebendige Wasser hat eine unbändige Kraft. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und dieses Wasser entfacht Kräfte, die jedem zuteil werden können. Es tröstet, es stärkt. Von Anbeginn der Schöpfung bis zur Wiederkunft Jesu, beziehungsweise bis die neue Erde entstanden ist. Das neue Heiligtum. Und ganz ehrlich, wenn ich das alles lese, dann denke ich nicht nur so allgemein an die Situation, sondern ich denke auch an die Menschen, die Jesus nicht kennen. Die diese Kraft nicht kennen. Die nicht wissen, wo sie letztendlich wirklich mit ihren Sorgen und Ängsten hingehen können. Man hat ja immer irgendwas, wo man hingehen kann, aber ob das das ist, was einen letztendlich wirklich kräftigt und stärkt, das ist die große Frage. Eigentlich ist es keine Frage. Die Gewissheit ist, dass wir es nur bei Jesus Christus bekommen. Die keinen Trost erhalten, die Jesus nicht kennen, ihren Erlöser nicht kennen und die nicht wissen, dass Gott etwas viel Besseres für sie bereit hat. Und dafür braucht man ganz viel Liebe, auch für, dass man in Liebe das Wort Gottes weiterträgt, dass man von Jesus erzählt. Und ich komme jetzt zu meiner Tasche. Werdet euch schon gefragt haben, warum diese Tasche hier steht. In den vielen Jahren, in denen ich unterwegs war, waren ja auch ganz viele Sitzungen und Mario Brito, der Präsident unserer Division, hat häufig bei diesen Sitzungen Andachten und Predigten gehalten. Und er hielt eine Predigt, die hat mich so beeindruckt. Und die hängt mit der Tasche zusammen. Er sprach über Investitionen. Und ganz kurz zusammengefasst, in was investieren wir denn? Was ist uns denn so wichtig in unserem Leben? Also wir investieren in so viele schöne Dinge in unserem Leben und das dürfen wir auch. Wir investieren in ein Auto, in schöne Möbel, in einen schönen Urlaub, vielleicht auch in Gold, um das Geld in Sicherheit zu haben. Mario Brito sagte, das ist alles in unserer Tasche. Aber wenn wir diese Tasche mitnehmen möchten auf die neue Erde, also in meiner Tasche habe ich, damit ich was mitnehmen kann, von A nach B transportieren kann. Aber wenn ich an die neue Erde denke und ich möchte auf die neue Erde, möchte meine Tasche mitnehmen, was kann ich da mitnehmen? Ich kann kein Gold, ich kann kein Auto, ich kann kein Haus, das kann ich alles nicht mitnehmen. Das Einzige, was ich mitnehmen kann, sind Menschen. Und er sagte, packt eure Taschen aus und packt Menschen hinein. Und überlegt euch, welche Menschen würdet ihr hinein mitnehmen? Und diese Tasche hatte ich auf vielen Dienstreisen dabei. Ich hatte so Verschiedenes drin, eine Bag in the Bag. Also da ist so ganz Wichtiges drin, wie Kamm oder Nivea Creme oder so, was Frau so braucht, wenn man unterwegs ist. Oder einen Geldbeutel oder für Frauen auch wichtig, die Haare schön richten zu können, zum Beispiel einen Lockenstab. Das ist alles bei Dienstreisen dabei. Aber letztendlich nützt es mir gar nichts. Mitnehmen kann ich nur Menschen auf die neue Erde. Das wurde mir dann nochmal ganz bewusst. Und ich habe ganz viele Namen im Kopf, ob das in der eigenen Familie ist, in der Verwandtschaft, bei Freunden oder im sonstigen Umkreis. Vielleicht habt ihr heute Nachmittag oder auch in den nächsten Tagen einfach mal Zeit, überlegt euch doch mal, was ihr in eure Tasche packen würdet. Welche Namen ihr da reinpacken würdet und welche Menschen ihr mitnehmen möchtet auf die neue Erde. Und auch, ob dieses Wasser, das aus dem Tempel herausfließt, 2 Kilometer weit, ob es euch auch so mitreißt wie in dieser Vision, sodass ganz vieles daraus entsteht. Und ich bin überzeugt, dass Gott seinen Teil dazu beitragen wird, um Menschen zu ihm zu führen. Denn wie im Eingangstext, im 1. Timotheus 2, wir gelesen haben, dass wir für alle Menschen beten sollen, weil Jesus sie alle auf der neuen Erde sehen möchte. Amen. Du großer, liebevoller, gütiger und gnädiger Gott und Vater, wir kommen zu dir und sagen dir Danke für diesen Sabbattag, für den Tag der Ruhe. Wir sagen dir Danke für dein Wort, in dem wir lesen und studieren dürfen. Wir sagen dir Danke für deinen Geist, der uns erfüllt und der uns befähigt zu Dingen, die wir eigentlich gar nicht gedacht haben. Herr, wir danken dir auch, dass wir in deinen Händen geborgen sind, dass du deine Liebe über uns ausgießt, dass du uns Kraft und Mut gibst. Und Herr, ich denke auch an die vielen Menschen, die dich gar nicht kennen, die sich ja irgendwo so in einem Schwebezustand befinden oder manchmal auch gar nicht merken, woran es wirklich liegt, was ihnen wirklich fehlt. Aber Herr, wir wissen, du möchtest sie alle haben. Du möchtest sie in deinem Reich haben. Herr Jesus, du möchtest sie erlösen. Es sind so Unmengen von Menschen und wir wissen, dass es für uns kleine Menschen gar nicht zu schaffen ist. Wir brauchen deine Kraft und deine Herrlichkeit und deine Macht, deinen Heiligen Geist, der dies alles bewirkt, der unsere Herzen erfüllt und der uns die Liebe zu diesen Menschen schenkt und auch einen liebevollen Umgang und ein liebevolles Weitergeben von deinem Wort. Herr, ich danke dir, dass du Großes machen wirst, große Ereignisse bringen wirst für die letzte Zeit, wenn unser Herr Jesus wiederkommen wird. Und ich danke dir, dass wir gerade da auch in dir geborgen sind. Wir loben und preisen dich für deinen reichen Segen und deinen Schutz und deine Gegenwart. Amen.